Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist das, was wir mit dem Kulturindustriebegriff angeboten bekommen, nämlich die Tatsache, dass dieser Bereich des Überbaus der reinen Ideologie sein kann, aber in dem sich auch das, was man in der Moderne als das autonome Moment der Kunst, als Gegenentwurf zu einer vollends verdinglichten Welt dargestellt hat, die Tatsache, dass diese Sphäre selbst mittlerweile industriellen Strukturen der Vereinnahmung und der Profitmache unterworfen worden sind. Die Tatsache also, dass Kultur bzw. Kunst selbst zu einer Ware geworden ist, nicht in dem Sinne, dass sie jemals nicht Ware gewesen ist. Alles ist auch jemals Ware gewesen. Aber dass sie nur noch Ware sein will. Produkte der Kulturindustrie wollen ja nicht mehr als Ware sein. Und dass sie sozusagen darin, sozusagen auch das autonome Moment, den emanzipativen Gegenentwurf zu einer total, zu dem Gegenentwurf zu dem, sagen wir es jetzt endlich mal, universellen Verblendungszusammenhang, dessen, was man sich nicht mehr bewusst ist, ja, dass man dieses Moment auch noch selbst kommerzialisiert, kommodifiziert, selbst zu Ware werden lässt, ist für meine Begriffe erstens eine Neuerscheinung. Marx kannte sie so noch nicht. Es gab ja die Kulturindustrie so, wie wir von ihr in dem 20. Jahrhundert reden, zu seiner Zeit noch nicht. Aber vor allem ist dieser Begriff ohne Kapitalismuskritik nicht denkbar. Und die große Frage ist, was hat Kapitalismus damit zu tun, abgesehen von Profitmache? Und ich glaube, dass wir hier auf das zurückkommen können, was hier schon mehrfach thematisiert worden ist und das ich hier zusammenfassend nochmal sagen kann. Es geht letztendlich bei der Gesamtausrichtung des Marxismus um die individuelle Befreiung des Menschen, die aber im Gegensatz zum liberalen Vorstellung von der individuellen Befreiung, die auch formal ist, deshalb auch die Kritik und die Anerkennung von Marx der Französischen Revolution, das war eine politische Revolution, das heißt eine formale Freiheit, ist hergestellt worden, das ist noch nicht die gesellschaftliche Befreiung. Die individuelle Befreiung bei Marx bedeutet ja nichts anderes, dass Menschen individuell ihr Leben sowohl von den Potenzialen als auch von der Abdeckung ihrer Bedürfnisse leben können, aber dass dafür sozusagen das Verhalten des Baron Münchhausen, der sich am eigenen Zopf irgendwie aus dem Sumpf rauszieht, nicht mehr taugt. Es bedarf der gesellschaftlichen Umstrukturierung, die es dazu bringt, dass Menschen voneinander sich unterscheiden können, ohne noch sich deshalb fürchten zu müssen, dass sie voneinander unterschieden sind.
Soweit Moshe Zuckermann auf der Tagung 140 Jahre Kapital. Der erste Band des Kapital von Karl Marx ist vor 140 Jahren erschienen. Und wir wollen auch in Dorettas Leselampe den Anlass nehmen, um über das Kapital zu sprechen. Moshe Zuckermann hier hat den letzten Vortrag am ersten Tag der Tagung gehalten und fasst, wie ich finde, schon in sehr beeindruckender Weise nochmal eine der Quintessenzen dessen, worum es bei Kommunismus gehen könnte, nämlich eben, wie er sagt, in Differenz leben zu können, ohne Angst voreinander zu haben, also ohne auch Angst vor Verfolgung, vor Ausschluss, vor Ermordung. Und das tatsächlich als Teil eben einer Utopie, die er nicht zuletzt auf Marx' Werk zurückführt, sich eine überraschende und auch dem ökonomischen Charakter erstmal des Kapitals nicht sonderlich, auf den ersten Blick nicht nahestehende Vision, die natürlich durch Adorno durchgegangen ist.
Das ist auch insofern ein sehr schönes Zitat für den Versuch, den wir heute anstellen wollen, nämlich einerseits von diesem Kongress zu berichten, andererseits wollen wir berichten von der Inszenierung von Rimini-Protokoll zum Kapitalband 1, die Anfang Dezember auf Kampnagel endlich gezeigt wurde, obwohl sie schon ein Jahr alt ist. Und das Ganze werden wir jetzt in so einer Collageform mit auch mit dem O-Ton von Marx aus dem Kapital verbinden. Benjamin Uzerath wird immer wieder kürzere oder auch längere Passagen aus dem Kapitel Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis vortragen. Und das Ganze werden wir locker sozusagen in assoziativen Kreisen dann hier zusammenführen. Sollen wir gleich mit Marx anfangen?
Würde ich sagen.
Dann steigen wir jetzt im Fetischkapitel ein.
Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis. Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. Soweit sie gebrauchswert, ist nichts Mysteriöses an ihr, ob ich sie nun unter dem Gesichtspunkt betrachte, dass sie durch ihre Eigenschaften menschliche Bedürfnisse befriedigt oder diese Eigenschaften erst als Produkt menschlicher Arbeit erhält. Es ist sinnenklar, dass der Mensch durch seine Tätigkeit die Formen der Naturstoffe in einer ihm nützlichen Weise verändert. Die Form des Holzes zum Beispiel wird verändert, wenn man aus ihm einen Tisch macht. Nichtsdestoweniger bleibt der Tisch Holz, ein ordinäres, sinnliches Ding. Aber sobald er als Ware auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich-übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, sondern er stellt sich allen anderen Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne.
Ja, fangen wir an mit Rimini-Protokoll. Ich zitiere aus einer Rezension vom 6. November 2006 im Handelsblatt. Die beginnt nämlich so. Thomas Kuczynski hat es ausgerechnet. Würde er dem Publikum das 751-seitige Drehbuch, also Marx Kapitalband 1, komplett vorlesen und pro Seite eine Stunde intensiven Nachdenkens hinzugeben, was notwendig sei, um das Buch wirklich zu verstehen, dann dauerte das ein ganzes Arbeitsjahr. Oder 90 Mal Richard Wagners Ring. Ja, dann schon lieber Karl Marx, das steht für Kuczynski fest. Auch wenn heute nur 100 Minuten Zeit sind, ein Theaterstück lang eben. Für alle, die nicht wissen, wer Rimini Protokoll ist oder was die machen, sei das hier vielleicht vorausgeschickt. Die Gruppe existiert in verschiedenen Konstellationen schon eine ganze Weile, eigentlich schon seit Mitte der 90er Jahre, hatte sich aber noch nicht Rimini Protokoll genannt, sondern setzte sich zusammen aus verschiedenen Gruppierungen, Studenten allesamt der Gießener des Gießener Studienganges angewandte Theaterwissenschaften. Und ich glaube 2002 war es, aber eigentlich schon 2000 kristallisierte sich heraus, dass in den verschiedenen Arbeitszusammenhängen, die es da gab, sich sozusagen eine Gruppe herausbildete. Und ich für irgendein Festival wurde dann gefordert, dass diese Gruppe sich selbst einen Namen geben solle, weil man sie sonst nicht ankündigen könne. Und da gibt's eine ganz witzige Anekdote, wie dieser Name entstanden ist. Da wurde nämlich so ein Kneipenkünstler engagiert. Der sollte aus den Namen der beteiligten Personen, das waren vier an der Zahl, das so amalgamieren und hat dann damit rumexperimentiert. Und dann ist man da aber leider irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen. Und dann gab es eine Aufschrift auf dem Bierdeckel, die ich jetzt aus dem Kopf nicht zitieren kann. Aber die war es dann letztendlich, die Vorgabe oder die Idee für das Spiel Rimini-Protokoll gegeben hat. Und so ist das dann in dieser Kneipensituation doch entstanden. Die drei maßgeblich beteiligten Künstlerinnen und Künstler bei Rimini-Protokoll sind nun zurzeit Helga Taug, Stefan Kegi und Daniel Wetzel. Und die Produktion, das Kapitalband 1, wurde von Helga Taug und Daniel Wetzel in Szene gesetzt. Und das Erste, was man sozusagen immer liest und auch was einem natürlich auffällt, wenn man so ein Projekt von Rimini Protokoll ansieht, ist, dass sie nicht mit Schauspielern arbeiten. Das ist erstmal eine ganz klare Feststellung. Das ist sicherlich nicht der Kern ihrer Arbeit, aber es ist ein Motiv ihrer Arbeit, ihrer Konzeption, das darin besteht, dass sie auf der Bühne kein Als-ob vorstellen wollen. Das heißt, es soll nicht so getan werden, als ob etwas stattfindet, sondern auf der Bühne soll sozusagen das sein, was da ist. Das heißt, im Endeffekt jetzt platt gesagt, sind das echte Personen, die da auf der Bühne stehen. Natürlich ist das Ganze inszeniert, aber es sind eben keine Schauspieler, die Rollen einnehmen von anderen Figuren, sondern es sind Menschen, die aus ihrem Leben erzählen. Das heißt, man kann das Theater von Rimini Protokoll jetzt mal so ganz platt gesagt als dokumentarisches oder vielleicht sogar auch als biografisch-dokumentarisches Theater bezeichnen. Die Leute, die in langwierigen Verfahren der Recherche und des Castings gesucht werden und dann letztendlich auf der Bühne erscheinen, sind Leute, die Experten des Alltags sind. Das heißt, sie kennen sich in bestimmten Gebieten sehr, sehr gut aus. Und das ist ganz interessant, auf welche Personen die beiden von Rimini Protokoll im Zusammenhang mit Marx gestoßen sind. Ich will das mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben es hier also mit einer fast zwei Händen voll Personen zu tun. Den ich eben schon zitiert habe, Thomas Kuczynski, ist wirklich sehr, sehr spannend, den auf der Bühne zu sehen, weil es sich um die wahrscheinlich einzige echte Koryphäe des Marxismus und vielleicht auch die letzte Koryphäe in einer bestimmten historischen Epoche handelt. Der kennt sich richtig gut aus mit Marx. Hat zuletzt nach dem Zerfall der DDR dort am Institut für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR als Direktor gearbeitet, von 88 bis 91. Dann nach der Wende wurde er mehr oder weniger gezwungen, das Institut abzuwickeln und ist seitdem nicht mehr im Staatsdienst, sondern arbeitet als freier Publizist. Das wird für ihn persönlich ein ziemlich trauriges Kapitel seiner Biografie gewesen sein. Er deutet das an. Ein weiterer Teilnehmer hier in diesem Potpourri war Ulf Mailänder, ziemlich schillernde Figur, Mitglied des Sozialistischen Studentenbundes 68, dann Mitbegründer der KPDML, saß dann in irgendwelchen Zentralkomitees, wurde dann im Rahmen seiner politischen Arbeit kriminalisiert und verurteilt, floh dann nach China im Rahmen des Deutschen Herbstes. Das wird so direkt nicht thematisiert im Stück, aber ist eigentlich ziemlich deutlich. Und erst 1988, als es eine Amnestie gibt, kann er zurückkehren nach Deutschland und erzählt also wirklich kuriose Erlebnisse aus China, wo er dann in einem Wohnheim für Freunde auf lauter Dissidenten stößt aus aller Welt, die aufgrund ihrer kommunistischen Einstellung also halt nach Peking gegangen waren und dort eine sehr schillernde Gruppe von Leuten zusammenlebte. Ulf, ich habe jetzt gerade den falschen Namen gesagt, das tut mir leid, es geht hier um Jochen Noth. Und dieser Jochen Noth, der kehrt also 88 nach Deutschland zurück und wird Unternehmensberater. Hat also eine irrwitzige Biografie, aus der er nonchalant erzählt. Das ist irgendwie ganz interessant, auch als kritische Nachfrage sozusagen an diese Theaterarbeit, wenn man Biografien erzählerisch darstellt, sie aber keiner wirklich dramatischen Situation aussetzt, sie also auch nicht kritisch hinterfragt, ob das eigentlich legitim ist. Ich würde vorschlagen, ich höre jetzt hier erstmal auf in der Beschreibung des Personals und gebe weiter an Ole.
Ja, das ist gar nicht so einfach, eine Tagung, die sich als Kapitalaktualisierung versteht, mit einer Aktualisierung auf der Bühne zu vergleichen. Interessanterweise vielleicht das an dieser Stelle, ich vermute, dass ja niemand von der marxistischen Abendschule bei dem Stück dabei war. Die zeichnen sich nämlich unter anderem dadurch aus, wie Ulf Brandenburg dann auf der Tagung gezeigt hat, ein schnurrbärtiger Herr mit kariertem Hemd, das aus der Hose hängt, und dann über die Klassentheorie im Kapital spricht und es schafft, in der halben Stunde, die er spricht, zwar einige Zitate mit Seiten zu nennen, was dazu führt, dass Leute im Publikum ihre Kapitalbände, die sie alle auf den Knien hatten, aufzublättern, um nachzulesen, was mir große Freude gemacht hat, weil es natürlich immer toll ist, viele Leute mit Büchern in einem Raum, die dann sozusagen tendenziell tatsächlich sich stellen, um die Ohren schlagen könnten, was leider dann doch wenig passiert in den Diskussionen. Das hat aber andere Gründe, nämlich die des Marxismus in Deutschland, der tendenziell doch ein Parteimarxismus ist und wo, glaube ich, doch mehr Männer sind, die gerne lange reden, als so ein diskursives Element, wo es wirklich darum geht, dann am Text oder am Gegenstand Sachen zu entwickeln. Also das hat sich nochmal gerecht, das zeigt sich dann in der Rezeption von Kapital indirekt. Der hat es geschafft, auf jeden Fall in der halben Stunde, in der er gesprochen hat, komplett immanent zu sprechen. Also bekanntlich endet der dritte Band mit dem Kapitel Die Klassen. Und er hat das schon in den Kontext gestellt, ursprünglich war das Kapital ja auf 6 Bände konzipiert, der letzte Band hieß Der Weltmarkt und so weiter. Und es ist uns eher so ein historischer Zufall, man könnte auch sagen, wahrscheinlich ein editorischer Glücksgriff von Engels, das mit den Klassen enden zu lassen, wo klar ist, okay, da müsste jetzt die Klassenanalyse kommen, das muss sozusagen, das wird übergeben an die nachfolgenden Generationen. Hat irgendwie dann schon gezeigt, wie eben schon sich aus den anderen Bänden oder Kapiteln einen Klassenbegriff herleiten lässt, auch ganz schön. Aber das in einer Immanenz, die doch jede Aktualität zu wünschen übrig ließ. Also es war einfach eine gute Lektüre. Und es war ein bisschen, wo ich dann dachte, naja, die marxistische Abendschule mit ihrem Versuch, das Kapital lesbar zu halten in Ehren, ist es doch, wenn es sich auf solche Immanenz bezieht, also tatsächlich ohne. Also die Frage von, natürlich ließen sich heute noch Klassen argumentieren, aber ich fände schon, dass es dann sinnvoll wäre, nochmal zu schauen, warum der Begriff in eine Krise gekommen ist und wieso eigentlich in den letzten Jahren, das ist in der Soziologie offenbar so, wo zumindest haben mir das Freunde erzählt, auch am Wiederkehren ist, was dieser Begriff leistet. Und ich fand tatsächlich das dann doch so ein bisschen irritierend, weil eben die Perspektive komplett so eine textimmanente war und damit auch so ein bisschen, naja, irrelevant. Also, dass es dann eine Klasse der Grundbesitzer gibt und eine Klasse der habe ich jetzt vergessen, das ist dann doch erübrigt sich.
Schön. Also da ist der Versuch von Rimini-Protokoll wirklich ergiebiger, weil sie zwar nicht ganz klar nicht das Konzept haben, Marxismus heute sozusagen als Kapitalismuskritik, als Gesellschaftskritik auf die Bühne zu bringen und auf heutige Missstände zu verweisen. Das verbietet auch ihr Konzept, Biografien, Persönlichkeiten auf die Bühne zu stellen, sondern dadurch, dass sie Lebensgeschichten erzählen lassen, natürlich auch Scheitern erzählen lassen und das ohne diese Menschen vorzuführen, sondern weil das einfach Teil dieser Biografien ist und damit eben auch das Scheitern, und zwar nicht nur das platte Scheitern des real existierenden Sozialismus nacherzählen, darum geht es überhaupt nicht, sondern sie erzählen das Leid zum Beispiel von Menschen, die unter der Knute der Sowjetunion standen, nämlich eines Mannes, der Filmemacher ist und Talivaldis Margevich heißt, in Litauen lebt und nach 45 mit seiner deutschen Mutter oder mit seiner russischen Mutter, die einen deutschen Mann, also irgendwie jedenfalls nach 45 in Deutschland als Kleinkind ist und dann mit seiner Mutter zurückgeht und in Litauen landet und dann eben von seinem, also vor diesem Hintergrund, dass er auch hätte in Deutschland aufwachsen können, der Nachkriegszeit, dann seine Biografie erzählt, in Litauen unter der russischen Knute sozusagen aufzuwachsen und das auch als Kind in seiner Kindheit gar nicht so wahrzunehmen, aber dann während seines Studiums durch den Einfluss auch von Hochschullehrern der kritische Geist sich in ihm regt und er dann durch einen Film ins Visier der Oberen gerät und dann auch in Ungnade fällt und sich im Grunde genommen beklagt darüber und die Frage stellt, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich in einem ganz anderen Land gelebt hätte.
Was ja aber erstmal nicht so viel mit dem Kapital als Werk zu tun hat oder Kapitalband 1, der von Kuczynski da durchgerechnet wurde.
Überhaupt nicht, aber es ist andererseits so, dass die Vermittlungsleistung muss dann natürlich schon vom Publikum erledigt werden und hier liegt es sehr nahe, dass hier geguckt wird, inwieweit haben diejenigen, die sozusagen den Marxismus dann, also Lenin etc. pp. zum Kommunismus gemacht haben und dann zu einem bestimmten Staatssystem haben verkommen lassen, sozusagen diese Schleife muss man dann schon selber ziehen und das wird so ausdrücklich nicht thematisiert, aber es wird in den Raum gestellt, dass diese Theorie, dieser Text von Marx letztendlich Folgen hatte für ein bestimmtes Leben zu einem bestimmten Zeitpunkt nach dem Erscheinen dieses Buches. Und wie dieser Weg nachgezeichnet wird, ist dann eine ganz andere Frage.
Woher entspringt also der rätselhafte Charakter des Arbeitsprodukts, sobald es Warenform annimmt? offenbar aus dieser Form selbst. Die Gleichheit der menschlichen Arbeiten erhält die sachliche Form der gleichen Wertgegenständlichkeit der Arbeitsprodukte, das Maß der Verausgabung menschlicher Arbeitskraft durch ihre Zeitdauer erhält die Form der Wertgröße der Arbeitsprodukte, endlich die Verhältnisse der Produzenten, worin jene gesellschaftlichen Bestimmungen ihrer Arbeiten bestätigt werden, erhalten die Form eines gesellschaftlichen Verhältnisses der Arbeitsprodukte. Das Geheimnisvolle der wahren Form besteht also einfach darin, dass sie den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Durch dies quid pro quo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich, übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende, selbstständige Gestalten. So in der wahren Welt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der wahren Produktion unzertrennlich ist.
Nochmal zu dieser wichtigen Frage, inwieweit bezieht sich die Inszenierung von Rimini-Protokoll auf den Text? Also da gibt es eine Klammer, die eigentlich mit der Historie überhaupt nichts zu tun hat, sondern die ganz klar eine Klammer der Lektüre ist. Alle beteiligten Personen beziehen sich in einem bestimmten Moment auf den Text. Vielleicht angefangen mit dem Bühnenbild, das eine Art Bücherregal darstellt, das sich aus den tatsächlichen Bücherregalen dieser Menschen zusammengesetzt hat. Darauf wird auch verwiesen. Kuczynski hat natürlich, sag ich mal, die reichhaltigste und beste Bibliothek, was Marx-Ausgaben etc. pp. Und Kommentare angeht. Aber zum Beispiel auch der Jochen Noth, den ich vorhin verwiesen habe, der hat natürlich auch seine alte ML-Bibliothek, die er dort zur Verfügung gestellt hat. Und die beteiligten Personen sitzen zum Teil mit im Regal und jeder bezieht sich halt zu einem bestimmten Zeitpunkt darauf, ob er Marx gelesen hat, wann er also das Kapital gelesen hat oder, was auch einige tun, die das gar nicht gelesen haben, diesen Text. Und dann gibt es eine Figur, die ganz besonders ist dadurch, das ist nämlich der Christian Spremberg, der von Geburt an blind ist und auf der Bühne Marx in Blindenschrift liest. Das ist eine 10-bändige Ausgabe mit so riesigen Büchern irgendwie und wir können ihm dabei zuschauen und zuhören, wie er Marx aus dieser Blindenausgabe liest.
Das heißt, er tastet über die Seiten und spricht sozusagen, was er liest.
Genau, das ist absolut faszinierend. Während er mit der rechten Hand noch in der oberen Zeile bis zum Ende über die Zeile fährt, ist die linke Hand schon in der nächsten Zeile am Anfang beschäftigt. Und das ist ein Hin und Her. Also die Finger, die rutschen und wabern und fühlen und spüren und schwimmen über die Zeilen. Und das ist zum Beispiel hat einen enormen Effekt natürlich auf uns als Zuschauer gehabt. Mhm.
Ja, weil interessanterweise ja genau die Sichtbarmachung von Text, das Hörbarmachen von Text auch nochmal thematisiert wird. Das ist also wie so eine, nochmal das Verfahren von Rimini-Protokoll nochmal ausgestellt, also auf so einer anderen Ebene von, also es geht darum, ein Buch, das viele zwar gelesen haben, aber tatsächlich ja genau, oder viele eben auch nicht gelesen, dass es sozusagen genau dazwischen steht, oder viele, die ersten 5 Kapitel gelesen haben, aber dann nie bis zur ursprünglichen Akkumulation vorgedrungen sind und so weiter, die das Buch eigentlich als Buch dann doch nicht wahrgenommen haben, wo genau das nochmal dieser Prozess dann, wie lässt sich das auf die Bühne bringen, oder eben hörbar machen, lesbar machen, sichtbar machen. Das ist sozusagen da ja mit thematisiert.
Genau, es gibt unterschiedliche, also es gibt das Scheitern in diesem Lesen von Marx, das Abbrechen, das Nicht-Weiterkommen in den Diskussionen. Da gibt es zum Beispiel einen Verweis auf eine Studentin, die in den 70er Jahren in eine dieser riesigen Marx-Lesezirkel gegangen ist. Das musste man damals, das gehörte zum guten politischen Ton. Und sie, also ich glaube, organisiert über den SDS. Und sie beschreibt, dass da am Anfang also 80 Leute saßen, hoch interessiert, die gemeinsam das Kapital anfingen zu lesen. Und dann wurde immer versucht, also diese Art der Lektüre ist natürlich auch wirklich enervierend und ermüdend, wurde versucht, das in eigenen Worten wiederzugeben, was da gelesen wurde, was dann dazu führte, dass diese Gruppe von 80 Leuten sich innerhalb kürzester Zeit auf 4 Leute zusammenschrumpfte und man dann irgendwann diese Gruppe aufgegeben hat, ne?
Ja, also die marxistische Abendschule auszeichnet ist eben seit den 20er Jahren eben zu versuchen, das Kapital zu lesen. Oder nicht zu versuchen, sondern eben anzubieten. Es wurde dann auf der Tagung auch immer wieder, ging es so kurz darum, fängt man eher besser beim 5. Kapitel an? Was heißt denn das, wenn man beim 5. Kapitel anfängt? Ich möchte ja, wenn man sich dann nochmal das Buch anschaut, eine der Momente, die ich daran immer noch aktuell finde, ist neben der allgemeinen Analyse der Warenform, schon auch die Heterogenität dieses Buches. Also die Leute, die wie ich das in der ersten Lektüre nicht über Kapitel 3, das ist, ich weiß gar nicht, wie weit man da kommt, aber so Äquivalentform, Geld als Äquivalentform, das ist noch alles sehr philosophisch und alles sehr von so einer hegelschen Dialektik geprägt, dann gibt man, habe ich zumindest irgendwann erstmal aufgegeben und erst sehr spät dann wieder ein späteres Kapitel gelesen, wo es um die Entwicklung der Maschinen, der Industrie geht. Also tatsächlich eher ein historisches Kapitel, in dem Marx wirklich ganz materiell nachschaut, wie hat sich denn die Industrie entwickelt? Hey, was ist da, welche Maschinen mussten entwickelt werden, damit, also wo natürlich eine ganz andere, also eben eine historische Dialektik eher von ihm erklärt wird. Bis zum Schlusskapitel, dem ganzen Schluss über die ursprüngliche Akkumulation, wo es eher fast einen rechtshistorischen Charakter bekommt, also wo er zeigt, mit welchen Rechtsmitteln, die eben die Landbevölkerung von ihrem Land vertrieben wurde, enteignet wurde und dann als Proletariat in die Städte kam. Also und bis dann ganz zum Schluss eben auf den letzten 10 Seiten ungefähr nochmal sowas wie eine Revolutionstheorie auf so 2 Seiten sogar nur entfaltet wird, die ich sehr fragwürdig finde. Und was mich an der Tagung ein bisschen gestört hat, oder an viel, glaube ich, von Marx' Rezeption, dass man immer an diesen ersten Teil denkt, also wo wir jetzt ja auch draus lesen. Also klar, der Fetischcharakter der Ware ist ein zentrales, also für alles, was, glaube ich, in der Moderne am Denken passiert, ein wichtiges Kapitel. Aber genau diese Heterogenität zu würdigen und auch festzustellen, das ist eine Form von Philosophie, die auch überhaupt ein anderes Philosophieren denkbar, also und damit aber auch ein anderes Schreiben denkbar gemacht hat und damit auch eine Form von, also die Gesellschaftskritik ist eben nicht nur über die kategorialen Fragen zu haben. Muss auch immer historisch sein. Sie muss auch im Zweifelsfall sogar mal versuchen, eine Revolutionstheorie mit einzuschließen. Und das ist tatsächlich so ein Aspekt, der wieder auf der Tagung, da ging es dann doch hauptsächlich um Begrifflichkeiten. Auch wenn zum Beispiel Leute wie Nadja Rakowitz erstmal ein sehr breites, das sehr breit aufgemacht haben und tatsächlich eben die Frage von, wie wird Gesellschaft produziert im Ganzen ging und das sozusagen mit Marx gezeigt hat, was natürlich eine sehr grundlegende und sehr weitgehende Frage ist, also tatsächlich eine Produktionsweise, die sich eben nicht weder aufs Ökonomische noch auf irgendeinen der Bereiche beschränkt, sondern wo klar ist, eine kommunistische Gesellschaft müsste immer genau diese Produktionsweisen in den Blick bekommen. So, und das ist genau eine der Fetischisierungen unserer Gesellschaft, dass nämlich genau die Produktionsweise von Gesellschaft immer eben genau nicht gesellschaftlich ist. So, und das waren so Sachen, waren natürlich sehr interessant, aber glaube ich, also haben tatsächlich dem, wie ich finde, breiten Charakter des Kapitals, wo man ganze Genres sozusagen des 20. Jahrhunderts zeigen könnte, die sozusagen sich dann aus einem Kapitel rausentwickelt haben, ist dem nicht gerecht geworden.
Dieser Fetischcharakter der Warenwelt entspringt, wie die vorhergehende Analyse bereits gezeigt hat, aus dem eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert. Gebrauchsgegenstände werden überhaupt nur Waren, weil sie Produkte voneinander unabhängig betriebener Privatarbeiten sind. Der Komplex dieser Privatarbeiten bildet die gesellschaftliche Gesamtarbeit. Da die Produzenten erst in gesellschaftlichen Kontakt treten durch den Austausch ihrer Arbeitsprodukte, erscheinen auch die spezifisch gesellschaftlichen Charaktere ihrer Privatarbeiten erst innerhalb dieses Austausches. Oder die Privatarbeiten betätigen sich in der Tat erst als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die Beziehungen, worin der Austausch die Arbeitsprodukte und vermittelst derselben die Produzenten versetzt. Den Letzteren erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeit als das, was sie sind, das heißt, nicht als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen.
Die Bezüge zu Marx bei Rimini-Protokoll sind vielfältig, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass sie assoziativ sind. Also es ist da keine erschöpfende Beschäftigung mit einem der Teile des Kapitals oder so. Aber es gibt Verweise. Es gibt immer Verweise irgendwie mit Blick darauf, das ist wirklich passiert und das hat jemand wirklich gemacht. Und da gibt es ein Novum in der sag ich mal Erarbeitung von Theatertexten bei Rimini-Protokoll. Da gibt es nämlich einen Mann, nämlich den Ulf Mailänder, den ich eben schon fälschlich zitiert habe. Und der ist Biograf und der kommt auf die Bühne und der sagt, mein Name ist Jürgen Haxen. Und dann erzählt er die Geschichte von Jürgen Haxen, die besonders in Hamburg auch hinlänglich bekannt sein dürfte. Der hat nämlich aus einer Not heraus, weil ihm gerade sozusagen das Geld ausging, sich einfach als Anlageberater tituliert in den 80er Jahren. Und ist dann durch glückliche Umstände an 2, 3 Investoren gekommen, private Investoren, die ihm 3.000, 5.000 Mark in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, mach doch mal. Und daraus ist ein Imperium von, also ich glaube, es ging nachher um Milliarden von Anlagegeldern geworden, die er ganz ähnlich wie dieser Baumensch Schneider, er hat immer Gelder eingeworben und hat die dann wieder, wenn Auszahlungen nötig waren, an seine Gläubiger ausgezahlt und ist dabei, aber hat es immer geschafft, die Leute so hinters Licht zu führen, dass niemand bemerkt hat, dass er das Geld nie erwirtschaftet hat und dass er es auch nicht gehabt hat, im Prinzip. Und damit ist er also, ich weiß nicht, wie viele Jahre gut über die Runden gekommen, dann ist man ihm drauf gekommen, dann gab es irgendwie 1, 2 Kläger, aber es gab immer noch Investoren, die so sehr an ihn glaubten, wie er das schildert und an ihn glauben mussten, um nicht sozusagen sich selbst auf den Leim zu gehen. Und ich meine im Hintergrund Marx, ne? Also diese völlige Losgelöstheit von der gesellschaftlich geronnenen Arbeit als dem eigentlichen Wert sozusagen, der den Dingen anzuhaften hätte, wenn man sie ernst nimmt und dann eben auch die ganze Ungerechtigkeit und Ungleichheit in dieser Arbeit völlig losgelöst, die Akkumulierung des Kapitals gedacht, ja klar, wenn das läuft, interessiert mich doch nicht, wo das Geld herkommt. Und diese Geschichte wird hier erzählt von Ulf Mailänder, weil irgendwann denkt man, das kann nicht der Haxen wirklich persönlich sein. Sonst, also erstens müsste der noch im Knast sitzen und zweitens würde der das hier so gar nicht erzählen. Und dann stellt sich am Ende halt auch raus, nein, er war es nicht, sondern es war Ulf Mailänder, der selber witzigerweise in einem besetzten Haus gelebt hat in den 80er Jahren und eine autonome Vergangenheit hat und auch ein bisschen was, so, ich weiß nicht, irgendwie, also man nahm ihm auch diesen Finanzvertreter nicht wirklich ab, aber er weiß natürlich gut Bescheid in der Biografie von dem Haxen. Das ist eine Geschichte, die, sag ich mal, einen jetzt als Geschichte nicht vom Hocker reißt, aber die Art und Weise, wie sie erzählt wurde, war dann vor dem Hintergrund, was da noch für Personen auf der Bühne waren, hochgradig interessant. Und um mal den Bogen oder den Sprung zu machen dessen, was da noch passiert ist, es gab dann irgendwann im Laufe des Abends eine Situation, wo der Kuczynski, der sich, glaube ich, blind im Kapital, überhaupt im ganzen Werk von Marx bewegen kann, anfing in seinem Band zu blättern und plötzlich sowas wie eine Vorlesung da anfing. Und zwar wurden lauter Bände des Kapitals verteilt im Publikum. Und ich hatte die Assoziation, dass der Band, das Kapital, Band 1 selber sozusagen hier zum Fetisch wurde. Und dann wurde er verteilt an all diese Leute, das Publikum übrigens auch sehr interessant. Lauter ältere Herren mit Brillen, die sehr intellektuell aussahen. Und man fragte sich sofort, was haben die denn jetzt mit Marx zu tun? Und ich bin sicher, dass viele sich irgendwie in irgendeiner Form damit auskannten. Niemand wollte eigentlich dieses Buch in die Hand nehmen und dann dann fing der Kuczynski so an und es war so fast wie in der, also ich sage jetzt mal wie in der Kirche, Marx würde sich im Grabe umdrehen, weil er dann immer sagte, ja, Seite 249 oben, und dann hörte man im Publikum die ersten drei Bände blättern und die anderen standhaft, ne, die Bücher zugelassen, und dann mit, also hat dann irgendwie so 5, 6 Textstellen angeschnitten und immer mehr Leute begannen mitzulesen und wurden richtig reingezogen in den Text, und das wirklich Fantastische an dieser Situation war, wie der Kuczynski, den ich für einen großartigen Denker halte, es geschafft hat, in dieser kurzen Zeit, das waren vielleicht 10 Minuten, diesen Punkt der sozusagen die Rückführung dessen, was da passiert, auf die Arbeitskraft insofern geschafft hat, und er sprang wirklich hin und her in diesem Band, dass er dargelegt hat, völlig, wie ich fand, völlig klar, dass Arbeit als Ware zu betrachten ist und diese Ware sozusagen einen gewissen Knappheitsfaktor hat, und dass dieser Knappheitsfaktor das Produkt des Systems ist, also die wahre Arbeit knapp zu halten sozusagen, um über die Bezahlung bestimmen zu können. Und das war völlig unideologisch und völlig eindrucksvoll, und man hat irgendwie, also mir ging es zumindest so, dass ich dachte, ja, genau das ist und wieder mal unser Problem heute. Und niemand begreift, dass das hergestellt ist, dass das Produktionsverhältnisse sind, die Arbeitslosigkeit, und dass die nicht sozusagen aus einem, wie das im Fetischkapitel beschrieben wird, aus einem naturgegebenen, quasi religiösen, aus einer Notwendigkeit kommt. Das ist produziert, und zwar von den Leuten, die ein Interesse daran haben.
Erst innerhalb ihres Austauschs erhalten die Arbeitsprodukte eine von ihrer sinnlich verschiedenen Gebrauchsgegenständlichkeit getrennte, gesellschaftlich gleiche Wertgegenständlichkeit. Diese Spaltung des Arbeitsprodukts in nützliches Ding und Wertding betätigt sich nur praktisch, sobald der Austausch bereits hinreichende Ausdehnung und Wichtigkeit gewonnen hat, damit nützliche Dinge für den Austausch produziert werden, der Wertcharakter der Sachen also schon bei ihrer Produktion selbst in Betracht kommt. Von diesem Augenblick erhalten die Privatarbeiten der Produzenten tatsächlich einen doppelten gesellschaftlichen Charakter. Sie müssen einerseits als bestimmte nützliche Arbeiten ein bestimmtes gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen und sich so als Glieder der Gesamtarbeit des naturwüchsigen Systems der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit bewähren. Sie befriedigen andererseits nur die mannigfachen Bedürfnisse ihrer eigenen Produzenten, sofern jede besondere nützliche Privatarbeit mit jeder anderen nützlichen Art Privatarbeit austauschbar ist, also ihr gleich gilt. Die völlige Gleichheit verschiedener Arbeiten kann nur in einer Abstraktion von ihrer wirklichen Ungleichheit bestehen, in der Reduktion auf den gemeinsamen Charakter, den sie als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, abstrakt menschliche Arbeit, besitzen.
Ich kann noch weitere kurze Einwürfe zu dieser Inszenierung machen, die ich insgesamt für gelungen halte, die das auch geschafft hat, ihr Publikum an sich zu binden, und aber auch so kritische Punkte gibt es auch. Aber es gab zum Beispiel einen Menschen, Ralf Warnholz, der lange in Gewerkschaften organisiert war, dann entnervt ausgetreten ist und daraufhin, und man merke auch wieder diese Brüche, diese biografischen Brüche, 12 Jahre lang intensiver Glücksspieler wurde. Und so abhängig war vom Glücksspiel, dass er Haus und Hof verspielt hat und Geld natürlich, das er dann irgendwann auch nicht mehr hatte, verspielt hat. Und der hat dann irgendwann die Kurve gekriegt, der erzählt das also auch wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden, und arbeitet heute als Suchthelfer, also hat eine Selbsthilfegruppe gegründet für Spielsüchtige und versucht, denen zu helfen, da rauszukommen. Das ist jemand, der, also man könnte jetzt sagen, okay, der ist jetzt mit Gewalt sozusagen, ist das Thema Glücksspiel und Geld gewinnen und so weiter, als Fetisch hier reingeraten, aber in der Tat war das eine sehr bewegende Geschichte, die er erzählt hat, und da ist so deutlich geworden, dass für jemanden, der in so eine Spielsucht reinrutscht, Geld, das ja sozusagen eine gesellschaftliche Vereinbarung ist, plötzlich Also dass es plötzlich anfängt weh zu tun, wenn du kein Geld mehr hast, auf so eine absonderliche, überraschende Art und Weise, und wie er das auch verheimlicht hat mit dieser Spielsucht, und das Ganze so immer vor diesem Bücherregal, und eine Sache muss ich auch noch kurz erwähnen: einzelne Leute, insbesondere der Kuczynski, sind dann immer in dieses Bücherregal hineingeschlüpft und tauchten dann neben ihren eigenen Büchern, tauchte der Kopf dann so auf, und der Kuczynski hat auch so einen weißen Rauschebart und hat so ein bisschen was von Marx auch, wie der aussieht. Und wenn der so in dem Bücherregal auftauchte als graue Eminenz, das hatte echt was irgendwie. Ja, einziger Kritikpunkt meinerseits, den man wirklich einfach so mal nennen kann, ist, und das ist keine Kritik an Rimini-Protokoll, es ist offenbar nicht gelungen, im Casting Frauen zu finden, die sich mit Marx beschäftigt haben. Oder es ist, ich weiß nicht, wie es kommt, aber es ist, also an der Personage, die ich bisher erwähnt habe, wird deutlich, es sind nur Männer. Und die einzige Frau, die hier in dem Stück eine Rolle spielt, ist die Übersetzerin Franziska Zwerg. Die übersetzt nämlich den litauischen russischen Filmemacher, der nur Russisch spricht. Und die Franziska Zwerg ist in der DDR groß geworden und erzählt dann eben, dass sie da hat Russisch lernen müssen, aber das gar nicht richtig rüberkam. Und die sie hat dann das Land vor der Wende verlassen, hat also Ausreiseantrag gestellt, und sie hat einen der berührendsten Momente, obwohl sie sagt, sie hat Marx nie gelesen und hat mit Marx nichts zu tun und hat letztendlich mit dem Thema dann auch nichts zu tun. Und der berührende Moment war, dass sie ein Kinderlied aus der ehemaligen DDR singt. Das ist ein ganz wunderbares Lied, das heißt Carpe Diem, und man hört da so zu, und sie hat auch eine ganz tolle Stimme. Und plötzlich, der Text läuft so mit als Untertitel, obwohl man ihn auch gut verstehen kann. Aber dadurch wird verdeutlicht, dass es da so um militärische Propaganda geht. Also total krass. Und wie sie da so steht und das singt, dieses wunderschöne Lied, und es geht darum, dass man sein Land verteidigen soll. Das war für mich persönlich irgendwie so ein Moment, der mich sehr berührt hat, den ich also auch ganz furchtbar fand. Naja, also man sieht vielleicht, man hört vielleicht aus den Erzählungen, dass es ein sehr buntes Spektrum an assoziativen, biografischen Erzählungen, die vor allen Dingen von der Selbstverständlichkeit ihrer Darsteller, also dieser Persönlichkeiten lebt, die da auf der Bühne sind, und der Art und Weise, wie, und das ist die Arbeit von Rimini-Protokoll, dass sie es fertigbringen, den Leuten so einen Schutzraum zu geben, also Theater als Schutzraum, dass die in Ruhe aus ihrem Leben erzählen können, und ihnen auch so eine Form zu geben, dass sie auch nicht zu lang, zu weit ausholen und so weiter, also da mit denen stark dran arbeiten, an diesen Erzählungen, und das ist eigentlich etwas, was ich ganz wunderbar finde, weil man daran merkt, also es gibt immer wieder Leute, die sagen, Mensch, das war ja spannend, so jemanden hätte ich ja in Wirklichkeit nie kennengelernt, und jetzt sitze ich im Publikum und höre, was der so aus seinem Leben zu erzählen hat, das ist voll super. Was natürlich auch über die Armut der gesellschaftlichen Kommunikation was sagt. Also dass hier Räume geboten werden, wo Menschen einfach erzählen können. Oder nicht einfach, sondern wirklich auf kunstvolle Art und Weise. Und dass es ein Publikum gibt, das wirklich zuhört. Das muss ich sagen, ist an dieser Art, Theater zu machen, genialistisch. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so erfolgreich. Ob die Darstellung oder die Beschäftigung mit Marx Kapital Band 1 nun wirklich so gelungen ist, da habe ich ein bisschen meine Zweifel.
Das ist ja tatsächlich nicht das, was mich hier nochmal interessiert. Es wurde auch nicht darauf eingegangen, dass nur Jungs auf der Bühne sind, bis auf die Übersetzerin?
Überhaupt nicht.
Das ist ja schon erstaunlich. Also wenn man denken würde, na gut, es gibt ja auch Leute eben, ich sag mal, wie Nadja Rakowitz, die exzellente Marx-Leserinnen sind, und tatsächlich so sicher männerlastig und schnurrbartlastig kommunistische oder sozialistische Parteien waren und sind, heißt das ja noch nicht, dass es nicht andere Möglichkeiten gibt. Das ist eher eine Frage, ist so von, also soll das dann tatsächlich eine Aussage sein, was ja aber dann finde ich schon auch, also genau, wenn das dann nicht mal thematisiert wird, schon erstaunlich ist. Also es ist sowas wie ein Unbewusstes ist. So, dass das
Und das eigentlich traurige Kapitel, das ich dann jetzt doch noch erwähnen muss, ist, man hat hier einen jungen Revolutionär auch auf die Bühne gestellt, Sascha Warnecke, der trägt ein Che Guevara-T-Shirt und hat lange Haare, die ihm ins Gesicht hängen, und er sagt immer so einen markanten Satz und dann hebt er die Faust und guckt ins Publikum. Und der wünscht sich also die Weltrevolution bis 2007 oder, nee, Quatsch, Entschuldigung, also haben wir ja schon. Also sagt irgendwie bis 2015 wünscht er sich die sozialistische Revolution auf eine neue Art und Weise, aber er kommt überhaupt nicht rüber. Also das wirkt also wirklich ein bisschen wie so ein Moderevolutionär, ehrlich gesagt, weil es sehr viel Eitelkeit gibt in der Darstellung, ohne ihn jetzt diskreditieren zu wollen. Aber sein Auftritt ist relativ schwach.
Diskreditiert er sich denn selber oder wird er sozusagen vom Kontext her diskreditiert? Weil das, ich habe das auch schon gehört und fand das so ein bisschen, weil ja die Technik von Rimini eben erstmal Leute, die nicht mit der Bühne vertraut sind, auf die Bühne zu stellen, ja schnell, finde ich, doch auch an eine Grenze gerät, also nämlich genau an die Grenze von, also die werden vorgestellt, was natürlich für Leute wie den Marx-Kenner deshalb nicht gilt, weil der sozusagen im Vortragssaal immer schon seine Bühne hatte. Also so Leute können damit umgehen. Ich habe ein anderes Stück von Rimini gesehen, da war so ein Polizeipräsident. Der konnte mit der Situation umgehen. Andere waren, fand ich dann immer doch fast ein bisschen ausgestellt. Oder ich fühlte mich zumindest mit denen nicht so wohl, mit deren Erzählung auf der Bühne.
Also er war nicht, ich glaube, der springende Punkt ist, das, was ich sehr spannend fand, dass diese biografischen Erzählungen allesamt Erzählungen des Scheiterns sind oder der, sag ich mal, des Nicht-Perfekten. All diese Menschen haben dargestellt, dass ihr Leben nicht perfekt verlaufen ist. Und sie haben es reflektiert, alle. Und sie haben darüber nachgedacht und sie haben aus dieser Reflexion heraus davon erzählt. Und der arme Sascha Warnecke war einfach noch nicht so weit, würde ich jetzt einfach mal sagen, was ihm nicht vorzuwerfen ist, weil der ist keine 20 Jahre alt. Ja. Aber insofern war seine Rolle innerhalb dieser Konstellation eine bestimmte Rolle und sie war, sag ich mal, durch die Erwartungen, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, die man als Publikum an das Thema hatte und die natürlich auch durch den erzählerischen Rahmen von Rimini Protokoll hergestellt wurde, war er da falschen Erwartungen ausgesetzt, weil er ist ja der Einzige, der sozusagen den Keil des Marxismus vielleicht in die Zukunft reinzutreiben gedenkt. Und dafür war seine Position nicht stark genug. Also da hätte man vielleicht sind es falsche Erwartungen. Gebe ich, also würde ich jetzt ja, mal einräumen, aber. Das ist ja auch
eine bestimmte Position im Stück. Also nämlich genau jemanden, der sozusagen als Jüngsten, der sozusagen mit dem Scheitern der anderen eigentlich umgehen müsste und das natürlich mit seinen 19 Jahren, also das dann ja wirklich nicht kann. Da gäbe es dann ja Leute, die sozusagen da ganz anders wahrscheinlich berufen wären. Aber natürlich ist andererseits auch eine Realität, dass es Leute gibt wie ihn, die eben glauben, sozusagen so ungebrochen an eine sozialistische Bewegung anschließen zu können. Ich würde sagen, wir enden einfach, beenden den Teil nochmal mit einem etwas aus dem Kapital.
Was die Produktenaustauscher zunächst praktisch interessiert, ist die Frage, wie viel fremde Produkte sie für das eigene Produkt erhalten. In welchen Proportionen sich also die Produkte austauschen? Sobald diese Proportionen zu einer gewissen gewohnheitsmäßigen Festigkeit herangereift sind, scheinen sie aus der Natur der Arbeitsprodukte zu entspringen, so dass zum Beispiel eine Tonne Eisen und 2 Unzen Gold gleichwertig, wie 1 Pfund Gold und 1 Pfund Eisen, trotz ihrer verschiedenen physikalischen und chemischen Eigenschaften gleich schwer sind. In der Tat befestigt sich der Wertcharakter der Arbeitsprodukte erst durch ihre Betätigung als Wertgrößen. Die letzteren wechseln beständig, unabhängig vom Willen, Vorwissen und Tun der Austauschenden. Ihre eigene gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren.
Vielleicht noch als Schlussbemerkung zum Zitat am Anfang zurück, wo es ja um einen betonten Individualismus geht, der sozusagen unterschätzt wird bei der Lektüre und bei der Auswertung dessen, was Marx erarbeitet hat. finde ich, dass die Arbeit von Rimini Protokoll da zumindest künstlerisch eine Antwort darauf gibt, indem sie Individuen und ihre Geschichten stark macht. Egal, ob sie im Kontext nun überzeugend wirken oder nicht, ist die biografische Erzählung als solche und die Akzeptanz des eigenen Lebens und auch die Reflexion, wie weit man da von gesellschaftlichen Verhältnissen auch abhängig ist und wie sie einem in die Quere kommen können, diese Art von Erarbeitung finde ich ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang. Und ich wollte noch darauf hinweisen, wer mehr zu Rimini-Protokoll wissen will, findet im Internet unter rimini-protokoll.de eine ganz schöne Pressemappe sozusagen, wo man viele, viele Artikel über sie nachlesen kann. Und in der neuesten Ausgabe von Theater heute gibt es zwei lange Berichte über ihre Theaterarbeit, die allerdings einem Buch entnommen sind, das gerade im Alexander Verlag erschienen ist, Rimini Protokoll, Experten des Alltags. Dieses Buch werde ich schleunigst bestellen und dann in einer der nächsten Sendungen hier besprechen.
Ergänzend, Rimini Protokoll habe ich gehört, haben jetzt eine Professur am Performance Studies Studiengang in Hamburg an der Universität, haben den Faustpreis bekommen und sind sozusagen, haben den Schritt von unabhängiger Theatergruppe, die sozusagen so geheimtippmäßig ist, eben so 2005 rum, eben hin zu sozusagen dem wahrscheinlich bedeutsamsten neueren Theaterregisseuren, weil eben aufgrund ihres eigenen Ansatzes gemacht.